Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella by Wikifolio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella by Wikifolio.
Ja, servus Richie, zum 6. Mal bei mir im Studio. Blödsinn, eigentlich zum 5. Mal, weil zuletzt waren wir im Kino. Herzlich willkommen bei mir auf jeden Fall heute.
Ja, hallo, danke, dass ich wieder da sein darf bei diesem doch sehr sonnigen Wetter heute draußen.
Ja, es stürmt ein bisschen, aber zuletzt immerhin. Wird es ertaugt im Kino? Ja,
das war großartig, war wirklich großartig.
Ich freue mich. Mir hat das unglaublich Spaß gemacht, allein schon die Liegestühle.
Ja, ja, und das war super. Es war richtig geschmeidig im Liegestuhl. Also ja, es war sehr schön.
Jetzt halten wir wieder unseren Termin ein, den zweiten Donnerstag im Monat, den wir angekündigt haben zu Jahresbeginn. Mir sind solche Dinge wichtig. Du kommst mit einem Shirt jetzt heute her, das mich ein bisschen verwirrt, weil da steht nämlich drauf, ich könnte das schon machen, ich habe nur keine Lust. Ich hoffe nicht, dass das auf unseren Podcast jetzt bezogen ist.
Nein, nicht auf den Podcast, aber schöne Patenschaft.
Auf eine schöne Patenschaft. Wir haben jetzt eine schöne Partnerschaft, keine Paten. Schafft, aber die Partnerschaft, die läuft, weil dein Wikifolio läuft, und ich schmeiß zu Beginn einen Zeitstempel rein. Wir nehmen die Folge am 11. Juni am Mittwoch auf und am 12. Juni am zweiten Donnerstag im Monat wird gesendet. Year to date die Umbrella Strategie, 19,4% Assets under Management in dieser Strategie, 152 Millionen, wahnsinnig. Ich kann mich erinnern, wie wir im Herbst angestoßen haben, ausnahmsweise mal nach Dienst mit Bier, weil das muss sein, über die 100 Millionen, jetzt 152, und Gesamt-Richie 200 Millionen circa schon in den Wikis drinnen, großer Respekt. Sprechen wir über die vergangenen 4 Wochen, seitdem wir uns zuletzt eben im Kino gesehen haben. Ich habe gestern im Wiener Börse-Podcast gesagt, es war eigentlich ein Low-Wohler-Monat. Da hatte ich gesagt, 70 Punkte nur Schwankungsbreite gehabt, also Wahnsinn, unter 2%. Wie hast du das vergangene Monat wahrgenommen?
Es war tatsächlich ein eher ruhigeres Monat. Das ist schon immer natürlich, aber das ist in der Strategie ganz normal. Es kommt einfach aufgrund der geringen Anzahl an unterschiedlichen Werten und der hohen Gewichtung zu einer gewissen Volatilität. Aber völlig richtig, völlig im Rahmen, auch wenn es die letzten Tage mit der Rheinmetall ein bisschen turbulenter geworden wird, auf das kommen wir vielleicht dann auch noch hinzu, aber am Ende des Tages waren es im Verhältnis ruhigere Tage, ein ruhigeres Monat, und das, obwohl Donald Trump und Musk sich ja ziemlich befetzt haben.
Die haben sie befetzt, genau, da kommen wir dann eh auch bei deinem Portfolio noch dazu, aber die Tesla ist ja nicht mehr drin, bei der hätten wir es brutal gespürt.
Da muss ich einhaken, die war tatsächlich in der Zwischenzeit einmal ganz kurz auf 3,5% gewichtet, aber aufgrund dieses doch sehr intensiven sportlichen Twitter-Gesprächs oder X-Gesprächs zwischen Elon Musk und Trump ist das dann auch sehr rasch wieder beendet worden, und zwar ganz klassisch via Stop-Loss.
Via Stop-Loss, also das heißt, stichtagsbezogen sehe ich es nicht, aber zwischenzeitlich war es drin. Danke für diesen Input, und fair enough, das zu sagen, weil es zeigt auch, wie schnell du dich von Positionen, die nicht laufen, trennst auch wieder.
Ja, genau, das ist die Strategie.
Gut. Dann gehen wir mal durch 10 Aktien drinnen. Wer uns in den vergangenen Monaten mitverfolgt hat, wird diesmal wenig Überraschungen drinnen sehen, denn es ist in Wahrheit dein Portfolio stabil geblieben. Die Rheinmetall nach wie vor die größte Position, aber etwas verkleinert im Prozent. Da hat sich natürlich, du hast das schon angespoilert, auch einiges getan über Gewinnwünsche und so weiter, auch in Deutschland und in Europa natürlich. Aber bitte in eigenen Worten, Rheinmetall nach wie vor die größte Position, doppelt so groß wie die zweitgrößte Position. Sprechen wir über die Rheinmetall.
Ja, die Rheinmetall, wie schon gesagt, in den letzten Tagen heruntergewichtet worden. Die war ja schon über 30% vom Depotanteil her gelaufen. Das heißt natürlich dann auch, wenn es robuster wird und rustikaler im Markt wird, dann sind Positionen, die so stark gewichtet sind, natürlich in Danger. Das hat allerdings zur Konsequenz vorher schon, dass der Stop-Loss enger gezogen wird, wie das ja schon auch öfters erklärt habe hier im Podcast. Das heißt, es wird eine geringere Volatilität dann auch erlaubt. Das ist genau passiert in den letzten Tagen oder in der letzten Woche auch. Das heißt, die Rheinmetall ist von über 30 jetzt auf circa 25% mit dem heutigen Tag abgewichtet worden. Ist natürlich noch immer mit Abstand der größte Wert. Aber es sind einfach ganz, ganz klassische Gewinnmitnahmen via Stop-Loss, via Strategie. Es wird ja kein Take-Profit per se genommen, sondern diese Gewinnmitnahmen passieren dann, wenn so eine Volatilität auf sehr hohem Niveau entsteht, dann wird da mal herausgezogen, und das war, denke ich, auch eine ganz richtige Entscheidung, die hier getätigt wurde.
Aber, und das komme ich jetzt eben zu einem lauten Aber, mit 25% Gewicht noch immer die mit Abstand größte Position. Das heißt, du bist nach wie vor überzeugt von der Investment-Story.
Ja, fundamental, geowirtschaftspolitisch bin ich noch immer weiterhin überzeugt. Vom Chartbild alleine, aber das ist ja nur ein Faktor, hat sich das ein bisschen eingetrübt, zumindest in der aktuellen kurzfristigen Situation. Wer natürlich andere Social Trading Plattformen, auch Analysten immer wieder anhört, die fokussieren sich oft viel mehr dann auf den Trend. Das System, die Umbrella-Strategie, bei der ist der Trend nur ein Teil und wie du richtig gesagt hast, fundamental, geowirtschaftspolitisch, finde ich die Rheinmetall noch immer einen ganz starken Wert.
Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, du hast engere Stops als früher. Es könnte also auch sein, dass die Position jetzt rasch kleiner wird, soll es eine Gegenbewegung nach unten geben.
Es ist schon kleiner geworden, diese Position. Die nächsten Stop-Loss, die sind dann ein bisschen weiter weg, weil einfach diese Volatilität dann durch die Heruntergewichtung wieder mehr Luft gegeben wird. Ich sage mal, so wie ein guter Rotwein, dass die Rheinmetall oder ein Wert braucht dann auch wieder ein bisschen Luft. Ja, und die ersten Abverkäufe sind getätigt worden. Das geht sehr rasch, sehr unproblematisch. Und ja, das ist jetzt passiert. Aber natürlich, wenn es zu stärkeren Rücksetzern kommen würde, würde diese Position weiter verkleinert werden. Aktuell liegt sie mit 235 ±% im Plus. Das heißt, ja, da kann man dann schon den einen oder anderen Prozent der Volatilität dann auch noch mitnehmen.
Wobei ja Wikifolio da kumuliert gewichtet die Prozentsätze. Genau. Du hast viel mehr Plus auf deine First-In-Position und auf die letzten Positionen viel weniger. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Hinweis und wunderbar, dass man das bei Wikifolio auch immer sieht. Man kann da jederzeit reinschauen und das Wiki ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Richie, ich komme zur zweiten Position und die macht mich selbst auch irgendwie glücklich, weil da sind wir Partner in Crime. Die habe ich auch long, ziemlich zum gleichen Zeitpunkt wie du genommen. Die geschätzte Bayer-Aktie, die fürchterliche Jahre hinter sich hat, aber ich glaube, du hast einen guten Einsprungspunkt gefunden Anfang des Jahres. Und die Aktie, 16,2% im Plus und mit 12,1% Gewicht im Wiki, der zweitgrößte Wert. Ja, hat sich gut entwickelt in den vergangenen Wochen.
Tatsächlich hat sich sehr gut entwickelt. Natürlich immer dieses Schwert, dieses Damoklesschwert der Glyphosat-Story, Monsanto-Übernahme Jahre zurück, Probleme jetzt noch heute, sehr viele Klagen, die noch offen sind. Das ist natürlich ein Risiko, das darf man hier einfach nicht vergessen und außer Acht lassen bei der Bayer. Aber die Bayer hat trotzdem eine sehr starke Pipeline, hat in den letzten Jahren dann im Pharmasektor, im Pharmabereich auch mit Xarelto die Hausaufgaben gemacht, denke ich doch, also die Pharmasparte gestärkt und mit der Marktkapitalisierung von aktuell 26 Milliarden Euro jetzt kein richtiges Schwergewicht in der globalen pharmazeutischen Industrie, obwohl das Unternehmen fast jeder kennt auf der Welt oder ganz, ganz viele, auch wenn es oft Bayer Crops ist, also die landwirtschaftliche Teil, also die Monsanto-Schiene, aber Bayer Aspirin ist doch noch immer in den Köpfen von sehr vielen Menschen. 26 Milliarden Marktkapitalisierung, also Marketing brauchen die nicht machen, sage ich mal, die kennt man. Und jetzt mit einer starken Pipeline, einen Trend, der sich entwickelt hat, ein Gap in den letzten Tagen, Ausbruchsszenario auch charttechnisch. Und das ist der Grund, wieso das Unternehmen jetzt hochgewichtet worden ist und aktuell bei etwas über 12% im Wikifolio liegt.
Das heißt, wir haben zwei DAX-Werte auf Position 1 und 2 nach Größe und dann kommt der größte amerikanische Wert. Ich sage mal, ein typischer Ritchie-Wert, die Pallern, die haben wir schon öfter besprochen, kann man auch zufrieden sein, glaube ich. 11,3% Gewicht, 37,5% Performance wird ausgewiesen.
Ja, also auch ein Wert, der sich natürlich dementsprechend entwickelt hat. Hier ist gar nicht weiter sehr viel zugekauft worden. Diese 11,3% sind tatsächlich dann auch im Bereich Kursgewinne entstanden. Ein Unternehmen, das natürlich im Bereich Silicon Valley, Technologie, künstliche Intelligenz, aber auch Verteidigungsindustrie und Security mehr oder weniger interagiert, eine Datenkrake, wenn man es so sagen möchte, und ein Unternehmen, das auf unterschiedlichen Aspekten von künstlicher Intelligenz profitieren könnte. Und deswegen ist es, wie du gesagt hast, der typische Ritchie-Wert. Das ist halt, hat was mit Technologie zu tun. Es kann ein Hype entstehen, es ist ein innovatives Unternehmen. Ich glaube, da braucht man gar nicht mehr dazu sagen. Aber, und das ist natürlich auch wichtig, hochvolatil, das hat man auch schon gesehen, Anfang des Jahres sehr starke Kursrücksetzer bzw. Kursschwankungen, da braucht man starke Nerven mit 10% oder 11, bisschen über 11% gewichtet, aber in einem Rahmen, der hier noch erträglich ist.
Wir kommen zur IBM. Du hast du im Kino als Neuling vorgestellt, zuletzt im Mai. Mittlerweile 11% Gewicht, durchaus auch schon erste Kursgewinne da. Auch da ein kleines Update, bitte.
Ja, IBM ist jetzt mit 11% dabei. Auch hier einerseits durch das starke Cloud-Geschäft sehr spannend. Auch künstliche Intelligenz bzw. KI, KI-Werkzeuge, die hier zur Verfügung gestellt werden könnten. Auch ein Quantencomputer, der in den nächsten Jahren auf den Markt kommen sollte. Das heißt, das Unternehmen rein vom Werkzeugkasten künstlicher Intelligenz aus meiner Perspektive ganz, ganz stark vernetzt. Und was die IBM charttechnisch einfach noch mitbringt, das ist, dass es hier auch zu einem All-Time-High gekommen ist. Ein Ausbruch, wenn man sich das Chartbild genauer ansieht. Und das ist halt so ein Punkt, Hyperation, Hype, Innovation. Auf das springt die Umbrella-Strategie an. Das ist sozusagen ein Signalgeber. Und dieses Signal wurde hier dankend aufgenommen. Und deswegen diese 11% Gewichtung.
Ein mittlerweile guter Bekannter auf Rang 5 nach Gewichtung, die Mercado Libre. Wie bist du da zufrieden?
Nicht. Gar nicht zufrieden, nein. Okay. Aktuell ist es hier ein Kursplus von 0,9%, aber aufgrund der Zeit.
Soll Schlimmeres geben, aber du bist schon länger dabei.
Und ganz genau. Also ja, es ist ein sehr volatiles Unternehmen, also es hat sich in den letzten Monaten zumindest als sehr volatil herausgestellt. Es hat nicht wirklich diesen Zug zum Tor geliefert, den ich mir hätte erwartet, wenn man so will, also der Zug nach oben. Jetzt Rücksetzer, auch gestern leicht abverkauft worden, mit Zeitstempel natürlich und ist aber, oder auch deswegen, weil ein Stop-Loss gezogen wurde, so ein wie soll man sagen, ein Onion- oder Zwiebel-Stop-Loss, wie eben die Umbrella-Strategie funktioniert und deswegen jetzt auf 10% Gewichtung zurückgefallen, war vorher nämlich höher gewichtet für jene, die eben das erste Mal dabei sind. Mercado Libre generell ja fundamental als südamerikanisches Unternehmen im Bereich oder zum Themengebiet Amazon von Südamerika ja auch sehr bekannt. Da hat diese Idee bis jetzt zumindest noch nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Sie ist weiterhin dabei, aber eben mit einer kleineren Gewichtung.
Onion Stop Loss, da ringe ich dann noch eine Nachfrage ab. Eine Zwiebel hat ja Schichten. Was versteht man unter Onion Stop Loss?
Das ist einfach aufgrund von Unterstützungen und Widerständen werden bei Trends in der Umbrella-Strategie immer wieder auch Stop Loss eingezogen. Das heißt, es sind potenzielle Stop Loss, die nicht unbedingt sofort gezogen werden müssen, aber die eben sozusagen das charttechnische Bild vervollständigen. Und wenn so ein Stop-Loss eines unter vielen gezogen wird, dann kommt es zu einer Re-Evaluierung. Und wenn diese Re-Evaluierung ergibt, dass man jetzt mal 1, 2, 3% abverkaufen sollte, dann wird das eben durchgeführt. Und genau das ist bei Mercado Libre entstanden. Aufgrund der Trendentwicklung der letzten Monate ist eines dieser Stop-Loss eben unterschritten worden und aufgrund dieser Neuevaluierung abgewichtet worden. Ganz klassisch, ganz, wie soll man sagen, nüchtern durchgeführt und deswegen jetzt eben auf den 10% gewichtet.
10%, jeder Stichwort. Ich gehe es nochmal durch. Die Bayer 12%, die Palantir etwas über 11, IBM 11, Mercado Libre jetzt 10. Dann zwei Titel mit 9% auch noch in dieser Region, die Thales und die BioNTech oder die BioNTech, die wir zuletzt vorgestellt haben. Da hat sich in Wahrheit nicht viel getan, glaube ich, oder?
Nein, da hat sich bei beiden, also bei der Thales hat sich weniger getan, generell Verteidigungsindustrie, auch europäische Verteidigung oder die Idee, dass eben hier diese Unternehmen aufgrund der aktuellen geowirtschaftspolitischen Situation, die ich nicht weiter ausführen möchte, geändert hat, dass die eben in diesem Setting profitieren könnten. Man weiß es ja nicht, also Thales hier mit 9% gewichtet, ein bisschen über 9%. Die BioNTech ist ein bisschen eine andere Story aktuell. Hier ist es nämlich so, dass sich schon was getan hat, und zwar BMS, Bristol Myers Squibb, hat hier richtig Geld in die Hände genommen und hat die BioNTech sozusagen finanziert mit doch einem schönen Scheck. Und dieser Scheck, der über 1,6 Milliarden heuer gehen sollte in US-Dollar, der vermag es, dass das defizitäre Unternehmen Covid Impfstoffhersteller, aber eben aufgrund der fehlenden Umsätze des Covid-Impfstoffes und der Zeitspanne bis zur Einführung des nächsten Produkts ist es eben hier aktuell in der Verlustzone, zumindest wenn es um den jährlichen Umsatz geht, beziehungsweise um den jährlichen Gewinn. Mit dieser Spritze mit dieser finanziellen Spitze von BMS wird sich das ändern. Das heißt, es besteht wieder das Potenzial, dass heuer auch positiv gewirtschaftet wird. Und das hat natürlich den Kurs beflügelt. Und solche Kursreaktionen, das sind so aus der Umbrella-Strategie die ersten Anzeichen, wenn es eben wie hier erklärt fundamental dann auch passen sollte, die eben zum Einstieg animieren. Es ist hier hochgewichtet worden von etwa 3-4% auf eben jetzt 9%. Und das ist einfach ganz deswegen, weil hier sich die fundamentale Lage etwas geändert hat und die Aussichten mit der neuen Produktpalette mRNA-Technologie, Krebsforschung, also Bekämpfung von Krebs, Onkologie, das sind eben diese Faktoren. Und wenn so ein großer wie BMS dann da auch einsteigt, der von der Marktkapitalisierung natürlich weit höher gewichtet ist, ein viel größeres Schwergewicht amerikanisches als eben die BioNTech, das könnte auch Vertrauen schüren, weiß es natürlich nicht, das ist die Herangehensweise. Kursanstieg, eine richtige Kursexplosion war ja das und das war dann der ausschlaggebende Punkt. Also ja, war schon vorher dabei, die Lage hat sich halt aus subjektiver Wahrnehmung verbessert, wissen tut man es ja nicht, aber hier ist einmal reagiert worden und deswegen die 9%.
Spannend. Die Apple hast du gleichzeitig mit der IBM diese beiden Big, Big, Big Brands vorgestellt im Kino. Die IBM ist höher gewichtet worden, die Apple ist noch nicht so gut gelaufen. Auch da ein paar Worte, bitte.
Ja, Apple ist China Trade, wenn man so will. Es ist natürlich sehr weit runter gebüxelt worden durch Trump, Donald, Mr. President of the United States. Er hat ja durchaus Einfluss auf unterschiedliche Werte bei Apple, was halt Extreme mit der chinesischen Keule, mit der Zollkeule, Drohungen, die ausgesprochen werden, nicht nur gegen Elon Musk, sondern gegen alles herum, manchmal auch gegen Städte und Gouverneure. Und wie gesagt, hier ist es so, dass Apple sehr stark hier beeinflusst worden ist aus subjektiver Wahrnehmung mit einem potenziellen China-Deal, könnte sich das natürlich wieder aufhellen und das ist so diese Idee dahinter, grundsätzlich aus meiner Perspektive ja weiterhin ein starkes Unternehmen und man könnte annehmen, dass man hier bei wieder steigenden Kursen dann einen gewissen Profit mitnehmen könnte. Ich weiß es natürlich nicht, aber mit aktuell etwas über 5% gewichtet.
Circa 4% gewichtet ein Titel, den wir auch zuletzt schon gehabt haben, die Dassault Aviation, oder du kannst das besser aussprechen. Ja, das ist ein Titel, auf dem du auch drauf bleibst.
Genau, das ist der Dassault Aviation, dieser Unternehmen, Flugzeugbranche, da gibt's eben zivile Flugzeuge, auch militärische Flugzeuge. Und das ist einfach ein Wert, der charttechnisch sehr spannend erscheint, relativ klein im Verhältnis, wenn die Marktkapitalisierung auch herangezogen wird. Wir sind ja ein bisschen über 20 Milliarden Euro der Wert der Marktkapitalisierung. Und das ist halt ein Unternehmen, das insbesondere auch ein bisschen ein Chart-Trade ist und widerspiegelt auch diese geringe Gewichtung mit knapp 4%.
Und neu und finally als 10. Titel mit 1,6 Gewicht wieder drin ist die Moderna. Wir haben schon oft über die Moderna so ein bisschen on-off in den vergangenen Monaten. Jetzt wieder on mit einer Startposition, wie ich jetzt mal selbst interpretiere. Du hast über die BioNTech gesprochen, haben jetzt verschiedene Aussprachen vor dieses oberen Titels. Die Moderna, warum ist die wieder drin?
Ja, das ist so eine Folgeinvestition oder Folgetrade eigentlich von der BioNTech.
Ja.
Das ist einfach, wie soll man sagen, wenn so ein großes Unternehmen wie BMS dann einsteigt, nochmal im onkologischen Bereich das Vertrauen ausspricht mit einer höheren Milliarden, also diese 1,6 sind ja nur heuer, also es hat hier einen Deal gegeben über die nächsten Jahre von bis zu 7-8 Milliarden US-Dollar, die in die BioNTech fließen könnten. Aber am Ende des Tages ist es ein Vertrauensbeweis in die Technologie, in die mRNA-Technologie und in dieser Technologie matchen sich Moderna und BioNTech und Moderna ist halt der US-amerikanische Spiegel von BioNTech als deutsches Unternehmen und deswegen eben mit dabei auch charttechnisch sehr solide Grundstruktur, da ist eine sehr solide Unterstützung eigentlich entwickelt, wenn man so will, kann hier eben, wenn man das Chartbild über die letzten Jahre sich ansieht, gibt's hier nicht mehr so viel Bewegung, aber, und da ist es ist halt auch ein Unternehmen, das eine große Cash-Position hat, also das heißt, sie haben sehr viel Geld verdient, das ist noch da, also von einem Konkurs oder Insolvenz sehr, sehr weit entfernt, sehr starke Pipeline, eine riesige Pipeline, möchte ich fast sagen, im mRNA-Bereich und da könnte sich dann newstechnisch dann mal was ergeben und dann könnte, und das weiß ich natürlich auch nicht, habe leider keine Glaskugel oder vielleicht auch zum Glück keine Glaskugel.
Zum Glück keine, genau.
Und in dieser Spekulation mit 1,6% ist das ein Unternehmen, das mit einem Stop-Loss abgesichert ist, von der Gewichtung her das kleinste mal ist. Und wenn sich da was tut, dann kann man da sehr rasch reagieren, nach oben als auch nach unten.
Wir haben jetzt das Halbjahr an den Börsen natürlich noch nicht erreicht, aber es ist unsere 6. Folge, unsere Juni-Folge, die an diesem 2. Donnerstag gesendet wird. 19% year-to-date, der Dollar hat eine extreme Schwäche gegen den Euro, zeigt fast zweistellig im Minus. Wie bist du jetzt zufrieden? Du bist ja selbstkritischer Kerl, wenn ich so sagen darf.
Ja, es kann natürlich immer besser laufen. Ich bin so mit 19-20%, bin ich on track. Ja,
also, bin ich beruhigt.
Ja, es ist on track, muss ich sagen. Also es ist, jetzt kommen wahrscheinlich die Sommerzeit, jetzt kann es natürlich nochmal aufgrund des geringeren Handels nochmal flacher werden, mal fallen. Ich weiß es ja auch nicht. Ich bin auch nicht dieser saisonale Typ, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Das wäre die Folgefrage gewesen. Du hast keine saisonalen Pattern, habe ich jetzt rausgehört, oder?
Nein. Also keine saisonalen Pattern, ich habe Stop-Loss, egal welche Saison das gerade ist. Also von dem her ist es, bin ich da sehr schmerzbefreit, wenn ich das so sagen darf, auch ein bisschen Faultier-like. Und hier ist es tatsächlich so, dass zur Halbzeit jetzt einmal das, um zur Frage zurückzukehren, wir schon sehr zufrieden sind, das ist ganz okay. Es war natürlich im April mal etwas ruppiger, aber auch das ist etwas, was mich jetzt nicht großartig beunruhigt hat.
Genau, du warst in einem Monat total unzufrieden, das war, glaube ich, der Februar, da ist nicht so gelaufen, wie du wolltest, und Strategie hat aber, glaube ich, den Proof of Concept auch in diesen Shaky Times im ersten Halbjahr sehr, sehr fein überstanden. Du hast jetzt von wir gesprochen, du sitzt mal als einer gegenüber, du hast einen zweiten am Leiberl, aber kurz zu deinem Team, ihr seid ja größer als nur unter Anführungszeichen du, denn du hast Research und du hast Blog und alles Mögliche, da arbeiten Leute mit dir zusammen.
Ja, genau, also es ist jetzt so, dass wir das immer weiter auch aufbauen zu versuchen, dass man hier auch noch mehr Research, diese Ideen, dieses Learning der letzten 12 Jahre dann auch einbaut in ein noch professionelleres Setting. Und ja, da sprichst du jetzt meinen, mehr oder weniger,
Einstein, ja,
meinen Businesspartner.
The brain behind the strategy, gell? The
new brain. Das ist der Einstein, und da freue ich mich sehr, möchte mich auch noch mal bei meinem Geschäftspartner, beim Olaf Bender bedanken. Der hat mir nämlich zum Osterhasen eine Patenschaft von einem Faultier Einstein und Anatol und eben den dritten Faultier Weibchen auch geschenkt im Schönbrunn, im Tierpark Schönbrunn. Und natürlich habe ich da heute das Leibchen mitgenommen, wo der Einstein eben auch sein Gesicht zeigt.
Und den Einstein kann man sich auch anschauen, weil wir nämlich ein Foto mit dem Shirt, wo der Einstein als Comic abgebildet ist, aber auch in Real Life hängt er da irgendwo herum dann auf diesen Bildern. Schaut's rein, ist in den Shownotes verlinkt, ist eine lässige Geschichte. Im Sommer selber wird weniger anstehen, was Termine betrifft, oder? Da ist, glaube ich, auch Messepause und solche Sachen.
Genau, also ja. Termintechnisch ist es jetzt eher ein bisschen ruhiger. Wir haben sehr viele Termine, sehr viele tolle Termine gehabt und haben da auch die Umbrella-Strategie sehr, sehr schön auch erklären können mit sehr großem Interesse. Das hat mich sehr gefreut, und im Herbst geht es ja dann wieder weiter.
Und man sieht ja auch bei den Assets under Management, es gibt Preiseffekte, es gibt aber auch Zuwächse am Volumen, also es kommt da nach wie vor neues Volumen rein. Wir beide werden uns am 9.7. wieder treffen, weil einen Tag später ist der 10.7. und das ist dann wieder der zweite Donnerstag im Juli dann, und der 9.7. ist für mich ein ganz besonderer Tag als Homebias-Wahnsinniger, weil da hatten wir im Jahr 2007 das All-Time-High vom ATX Intraday, waren wir einmalig sogar in der Geschichte des Index, die seit 1991 andauert, über 5000 Punkten drüber. Hast du damals schon was gehandelt?
Ja, das 2007er Jahr? Tatsächlich damals noch eben ganz privat auf meinem privaten Raiffeisen-Depot in St. Egidi. Und ich glaube, da war damals noch die Telekom-Aktie auch dabei.
Und wir haben minus 5 Jahre zum Start von Wikifolio gehabt, damals im Jahr 2007. Und du hast die Raiffeisen-Filiale St. Egidi genannt. Das ist auch ein Teil deiner Story, die im Börse-People-Buch Nummer 3, dass man dann am 17.07. im stillgelegten und nie in Betrieb gewesenen Atomkraftwerk Zwentendorf präsentieren werden. Und da freue ich mich auch, dich zu sehen. Ja, hast du irgendeine Botschaft noch abschließend?
Ja, ich würde mal sagen, genießen wir die Sonne.
Genießen wir die Sonne und ich lese nochmal vor, was am Shirt steht. Ich könnte das schon machen, ich habe nur keine Lust. Und das sagt nicht der Ritchie, sondern der Einstein. Und den Einstein, den kann man sich dann in den Shownotes zu dieser Folge von Inside Umbrella anschauen. Wie gesagt, am zweiten Donnerstag im Juli gibt es die nächste Folge. Ich freue mich drauf. Lieber Ritchie, danke, dass du bei mir im Studio wieder warst. Und an euch da draußen mal Tschüss von meiner Seite.
Ja, danke und Tschüss. Und wenn ihr wollt, besucht den Einstein im Tierpark Schönbrunn. Ich glaube, der freut sich sehr.
Gibt es da noch irgendeinen Geo-Hinweis, wo? Oder fragt man einfach nach Einstein und den kennt eh schon jeder?
Den gibt es im Vogelhaus tatsächlich.
Im Vogelhaus?
Ja, der ist so ruhig.
Das ist aber kein Vogel.
Nein, er hängt. Er ist ein Faultier, ja, aber er ist kein Vogel, aber er ist ein lieber Kerl.
Und den Vögeln geht es auch gut mit ihm?
Ja, denke ich schon.
Sehr, sehr spannend. Ich habe von Schwarzenegger das Hirn und von Einstein die Figur, das schwingt alles immer mit. Und jetzt machen wir noch einmal kurz das Inside Umbrella zum Schluss gemeinsam, ja?
Und zwar. 4, 3, 2, 1. Inside Umbrella. Inside Umbrella. Inside Umbrella. By Wikifolio. Inside Umbrella. Inside Umbrella. Inside Umbrella. By Wikifolio.